ich glaube auch. Ja, toll, jetzt geht die Präsentation aber nicht mehr. Bitte was? Ja, wer hatte noch einen Overhead-Projektor? Ach, kein Mensch, ey. Overhead-Projektor, ey. Da kann ich auch so, vielleicht so ein Matrizengerät wie in der Schule hier noch haben und euch dann irgendwie alles da kopieren. Eieiei. Ja. Das wäre auch schlimm. Ich warte einfach einen Moment und ich glaube, das Problem wird sich von selbst erledigen. Wenn ich mal ganz fest die Augen zumache, glaube ich, wenn ich dann wieder auf die Leinwand gucke, dann wird die richtige Folie da sein. Ja, fast. Noch eine Folie davor, da wo es anfängt. Jawohl. Okay, jetzt ist es doch endlich genau so, wie es sein soll. Damit fängt die Predigt an. Und es geht um das Thema über die Welt hinausblicken, habe ich es jetzt einfach mal genannt. Das Bild ist ein sehr berühmtes, stellt einen Menschen dar, der aus seiner sichtbaren Welt hinausguckt, irgendwie in das Universum, wie es wirklich funktioniert. Ist ungefähr aus dem 19. Jahrhundert und von einem Typen gemalt, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Deswegen versuche ich es auch gar nicht erst, sondern sage einfach, wie das ist genau das Thema, um das es geht, nämlich über diese Welt hinausgucken. Und ich habe euch zwei Bibelverse mitgebracht, die ich dann gleich am Anfang vorlesen möchte. Was auch nicht wirklich funktioniert. Ach, jetzt ist das Ding wieder weg. Kann das irgendjemand bei ihm weitermachen? Nein, denn die Predigt wäre auch super. Ja, jetzt hat der Computer sich aufgehängt. Da gibt es zwei Bibelverse. Und eigentlich soll das jetzt zukünftig so laufen, ist zumindest so angedacht, habe ich jetzt mit dem Thomas Böhl beredet oder vielmehr er mit mir, dass wir dachten, es wäre doch irgendwie schön, wenn die Verse jemand anders am Anfang vorliest. Und falls ihr das auch gerne mal machen wollt, dann meldet euch einfach entweder bei mir oder bei Thomas, dann kriegst du irgendwie einen Zettel vorher und dann kannst du da mitmachen, wenn du Bock hast. Aber es ist natürlich noch so ein bisschen kurzfristig. Und es war so eine Idee, die bei 24/7 Prayer entstanden ist. Und das lässt sich jetzt noch nicht umsetzen. Deswegen werde ich das jetzt selber mit verstellter Stimme vorlesen. Das war ein Witz. Also, es geht los mit Hebräer 12, Vers 2. Geht jetzt so mitten in den Vers rein. Und deswegen ist es so, also eigentlich eher so ein bisschen nacherzählt, als wie es exakt da steht. Und heißt es, wir schauen hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und die zweite Stelle ist dann aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 2. Nämlich richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Okay, ja, es ist brillant, wie ich vorlese. Ich weiß, es ist ich bin auch selber total beeindruckt davon. Also genau, das war auch der Grund, wie Thomas meinte einfach, es muss mal irgendwie vernünftig die Bibelverse vorgelesen werden, da kann sich ja keiner drauf konzentrieren und deswegen würde ich diese Aufgabe dann weitergeben. Also ich komme ja, wie ihr gerade schon gehört habt, gerade aus dem Urlaub und wenn man aus dem Urlaub kommt, dann kriegt man immer eine Frage gestellt, also ganz egal, wen ich jetzt getroffen habe, so im Laufe der Woche, jeder fragt, wie ist es denn im Urlaub gewesen? Und wer mich kennt, weiß, ich bin Meister der kurzen Antworten. Also mir fällt es auch immer unheimlich schwer, irgendwo da jetzt genau zu sagen, wie es war. Und deswegen sage ich dann meistens gut. Und der andere findet das unbefriedigend, warum auch immer, und meint, mir muss man die Würmer aus der Nase ziehen und sagt dann mal ein bisschen mehr. Und so habe ich mir gedacht, ich fange einfach mal die Predigt damit an, zu sagen, wie es jetzt so wirklich war. Also zumindest ein einziger Aspekt. Denn ich war ja 4 Wochen insgesamt weg und natürlich fragt man sich da auch, was in den 4 Wochen passiert ist. Und ich habe diesmal auch mal wirklich was gelernt und hoffe mal, dass ich die Erkenntnis auch behalte. Es ist keine wirklich neue Erkenntnis, aber es ist etwas, was mir jetzt in diesem Urlaub mal so richtig aufgefallen ist. Nämlich, ich bin kein Mensch, der besonders gut nichts tun kann. Und es fällt mir eigentlich schwer, so richtig Urlaub zu machen. Ist natürlich jetzt eine Frage, kann man auch falsch Urlaub machen, aber tatsächlich kann man auch wirklich so falsch Urlaub machen. Und so richtig Urlaub machen, meine ich, dass man sich erholt, dass man die Seele baumeln lässt, dass man irgendwie aufs Meer hinausstarrt und den ganzen Tag gar nichts macht und sich so richtig befreit so von den Lasten des Alltags und nachher dann irgendwie neu auferstanden aus den Ruinen wieder zurückkommt und seinen Mann stehen kann in dem, was man halt gerade als Beruf macht. Aber genau das fällt mir extrem schwer. Ich erinnere mich dran, so vor 10 Jahren oder sowas hat mir mal ein Seelsorger gesagt, Herr Schmelzer, Sie sind ein Getriebener. Und ich glaube, das stimmt. Ich habe immer irgendwas, was mich antreibt. Also es ist einfach irgendwie so, ja, wie irgendwas in mir drin, was sich immer bewegt. Und ich muss immer irgendwie nachdenken und komme immer von Hölzgen auf Stöcksken. Und fällt mir irgendwie total schwer, irgendwie mal ein paar Tage nichts zu machen. Also andere hängen sich dann ja einfach irgendwie vor den Fernseher, irgendwie fangen morgens irgendwie an mit Gerichtssendungen, enden irgendwie dann nachts irgendwie mit der Werbung. Aber das kann ich irgendwie gar nicht. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass ich was machen muss. Und so ist typische Urlaubsvorbereitung, dass ich mir denke, ja, was möchte ich denn jetzt im Urlaub machen? Und dann das Erste ist natürlich, ach, ich will auf jeden Fall irgendwie gerne lesen. Und ich will gerne so lesen wie früher. Ich möchte ein Buch am Tag lesen. Also überlege ich mir, ich bin so und so viele Tage weg, ich brauche so und so viele Bücher irgendwie, was kann ich irgendwie einpacken? Und es also tatsächlich hat Urlaub gegeben, da habe ich irgendwie 40 Bücher mitgehabt. Und dann denke ich mir aber auch, ja, ich will ja auch nicht nur lesen. Irgendwie lesen ist ja ganz cool, aber dann hängt man doch wieder irgendwie nur auf der Bude rum. Und irgendwie möchte ich ja eigentlich auch gerne Musik machen. Ist mir auch eine Sache, die mir total wichtig ist. Und ich denke mir, ich nehme einen Bass mit und dann kann ich irgendwie noch 2 Stunden am Tag üben. Und dann habe ich die 2 Stunden, die ich lesen will, mindestens irgendwie, um die Bücher durchzukriegen. Und dann sind 2 Stunden, die ich Bass spielen möchte. Und dann denke ich mir aber, ja, das füllt mich jetzt auch irgendwie noch nicht so richtig aus. Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten. Und das ist also tatsächlich so, irgendwie seit es Laptops gibt, habe ich einen im Urlaub mit und wie arbeite so 3-4 Stunden oder sowas am Tag, setze ich meistens in einen Café und schreibe irgendwelche Bücher oder lege Bibeltexte aus. Also denke ich mir da, das muss ich auch noch machen, irgendwie so 2 Stunden irgendwie auch noch mal mindestens. Aber da bin ich irgendwie immer noch nicht zufrieden und denke mir, ja, aber eigentlich will ich ja jetzt nicht nur irgendwie einen Bass einpacken und einen Computer und 100 Bücher, sondern ich habe ja noch die Frau eingepackt, mit der ich verheiratet bin. Und wäre ja nicht so ungünstig, mit der auch noch ein bisschen Zeit zu verbringen, denn das kommt im Alltag auch noch irgendwie zu kurz. Ja, das kann ich jetzt sagen, weil sie ist gerade bei Willow, deswegen kann ich hier jetzt irgendwie Details irgendwie weitergeben aus meinem Eheleben. Unglaublich. Und ich fühle mich auch so richtig frei und hoffe auch, dass die Aufnahme irgendwie kaputt geht. Also denke ich, das muss ich ja irgendwie auch noch machen. Irgendwie, da müssen ja auch noch irgendwie mal so nach 1/2 Stunde am Tag mindestens drin sein. Aber wahrscheinlich will sie mehr. Also muss ja auch noch mal irgendwie 2 Stunden einplanen. Und dann gibt's ja auch noch irgendwie Sport, möchte ich eigentlich auch machen. Ich habe da jetzt so ein bisschen relativ intensiv mit angefangen und dachte mir, ich will auch irgendwie weitermachen irgendwie mit Sport. Und so habe ich jetzt im Urlaub auch noch angefangen zu laufen, bin also tatsächlich jeden Morgen um 7:30 aufgestanden, um dann noch wie möglichst früh irgendwie dann an den Strand zu kommen und da ein bisschen rumzujoggen. Und der Tagesablauf wird immer voller. Und wenn ich euch jetzt alles sagen würde, was ich mir vorgenommen habe, dann würde man wahrscheinlich rechnerisch eh schon irgendwie auf 16 Stunden kommen, die den Tag über schon verplant sind. Und da kommt natürlich auch noch so dieser Gedanke dazu, ja, eigentlich willst du ja auch noch beten, denn irgendwie bin ich ja auch nicht nur irgendwie ein verheirateter Musiker, der gerne liest und schreibt, sondern ich bin ja auch noch ein verheirateter christlicher Mensch, der alles Mögliche macht. Und also will ich ja eigentlich auch noch beten. Und im Urlaub ist das ja total super. Wie man kann kilometerweit irgendwie am Strand lang laufen und in Bewegung sein beim Beten, finde ich sowieso gut. Also muss der Herr da auch noch irgendwie rein und der braucht auch bestimmt noch mal irgendwie seine Stunde, damit er nicht beleidigt ist und dass er zu kurz kommt. Und so wird das irgendwie immer mehr und immer mehr. Und ich habe tatsächlich so eine Art Freizeitstress. Also es gibt ein Wort dafür. Freizeitstress ist irgendwie tatsächlich irgendwie etwas, was es gibt. Menschen haben so viel zu tun in ihrer Freizeit, haben sich so viel vorgenommen, dass es einfach völlig unmöglich ist, mir das hinzukriegen. Und es ist auch wirklich irgendwie jedes Jahr so. Also ich schaffe immer unheimlich viel, kriege es auch irgendwie immer noch hin, mich dabei zu erholen. Aber es ist immer so dieser Stressfaktor da, dass ich am Ende des Tages denke, ja, eigentlich könnte ich noch mehr gemacht haben. Irgendwie habe ich auch nicht so alles wie total ausgefüllt. Und ich weiß, es ist ein total völlig bescheuerter Gedanke. Aber mir ist so, als ich dann darüber nachgedacht habe, warum das eigentlich so ist und was mich irgendwie antreibt und wie ich das mal irgendwie ein bisschen verändern kann, bin ja auch immer schön am Selbstoptimieren, ist mir aufgefallen, dass es unheimlich viele Leute gibt, denen das auch so geht. Also ich höre unheimlich viele Klagen darüber, dass man zu viel zu tun hat und dass die Tage total vollgepackt sind, dass man irgendwie so viel auf dem Zettel hat, dass man in der Konsequenz irgendwie immer so wichtige Sachen hat, die dann hinten rüberfallen. Und was ich ganz oft höre, ist, dass es halt gerade so diese geistlichen Sachen sind, die dann einfach nicht mehr gehen. Also ich glaube, wenn ich für jeden, der mir erzählt hat, dass Gottesdienste und Gebet und Lobpreis und solche Sachen nicht in seinen Tagesablauf passen, wenn ich für jeden Euro kriegen würde, dann müsste ich ja nicht mehr predigen. Dann wäre ich irgendwie ein reicher und gemachter Mann und könnte meinen stressigen Urlaub machen. Also das höre ich unheimlich oft und ich habe dann natürlich auch noch mal irgendwie so drüber nachgedacht irgendwie, also wie oft da eigentlich und was für Gespräche ich so führe. Und so was so relativ typisch ist, ist, dass ich mit irgendjemandem rede und der sagt so, ja, wenn ich so mir mein Leben angucke, ich habe einfach echt überhaupt keine Zeit. Ich stehe morgens auf, irgendwie 6 Uhr, muss irgendwie um 7:30 bei der Arbeit sein, muss noch ein paar Kilometer irgendwie hin mit dem Auto fahren. Und dann arbeite ich und weil ich recht erfolgreich bin im Beruf, arbeite ich auch irgendwie mehr als 8 Stunden, sind schon irgendwie eher immer so 10 oder manchmal 11 Stunden. Dann komme ich nach Hause, bin total fertig, sehe gerade noch mal irgendwie die Kinder irgendwie eine halbe Stunde und bringe die ins Bett. Aber irgendwie danach kann ich mich auch einfach nur noch irgendwie vor den Fernseher knallen und bin irgendwie total kaputt und gehe dann irgendwann früh ins Bett, stehe morgens wieder früh auf und die gleiche Tretmühle fängt wieder von vorne an. Und sonntags ist es eigentlich genau das Gleiche. Ich kann sonntags nicht dann auch noch irgendwie mir die Zeit nehmen, um dann jetzt noch irgendwie was mit Gott zu machen oder Gottesdienste zu besuchen. Denn Sonntag ist ja der einzige freie Tag. Das ist dann irgendwie der Tag, wo ich mal irgendwie Zeit habe für Familie. Das ist dann irgendwie der Tag, wo ich auch mal Zeit habe für meine eigene persönliche Wiederherstellung und irgendwie was für mich selber zu machen. Und ich kriege das einfach irgendwie nicht hin, irgendwie da jetzt auch noch irgendwie was Geistliches, was Spirituelles reinzupacken. Und das wird oft so mit so einem komischen Ton vorgetragen, so dass ich es ja irgendwie sehr gut habe, weil ich irgendwie in dieser Tretmühle nicht drin bin und als Pastor hast du ja auch irgendwie nichts anderes zu tun, als sonntags eine Predigt zu halten und danach schläfst du 6 Tage lang wieder. Ist total falsch, also falls ihr das Bild irgendwie habt, ist wirklich nicht so. Irgendwie man schläft maximal 4 Tage in der Woche, mehr ist überhaupt gar nicht möglich. Also ist immer so ein bisschen irgendwie so, ja, du kannst ja irgendwie gar nicht mitreden, du kannst es ja gar nicht vorstellen, wie das ist, irgendwie immer so in diesen Sachen drin zu sein. Und es ist einfach, wie es geht nicht. Man hat einfach irgendwie keine Zeit. Und ich will sowas auch nicht so leicht abtun, weil ich auch weiß, dass das echte Probleme sind und auch echt weiß, dass das Leben ganz schön stressig ist. Früher dachte ich immer, aber da war ich auch noch 20 Jahre jünger, da dachte ich immer, ja, früher hat das doch auch geklappt. Also es gibt so viele Geschichten von Geistlichen, die irgendwie von Kindesbeinen an irgendwie teilweise mit 12 schon angefangen haben, unter Tage zu arbeiten in Bergbaugebieten und dann trotzdem irgendwie 14 Stunden sie gearbeitet haben, trotzdem noch die Bibel auswendig gelernt haben dabei und immer noch irgendwie jeden Tag irgendwie Zeit hatten, irgendwie zum Beten und Menschen zum Herrn zu führen. Und deswegen habe ich früher eigentlich immer gedacht, ja, das muss doch irgendwie auch jetzt auch noch möglich sein. Kann ja wohl nicht sein, irgendwie, dass wir weicher geworden sind als die Leute im 18. Jahrhundert. Das muss doch irgendwie, wenn das damals geklappt hat, muss das doch heute auch gehen und man muss sich einfach nur zusammenreißen. Und das ist nur eine Frage der Prioritäten. Das glaube ich heute nicht mehr, weil ich einfach irgendwie den Eindruck habe, dass das Leben, sagen wir mal, immer komplizierter wird. Früher hat man vielleicht noch so mehr körperlich gearbeitet und war danach irgendwie dann körperlich total durch. Aber heute sind so viele Informationen, die auf uns einprasseln und es sind so viele Entscheidungen, die man fällen kann und über Entscheidungen muss man sich immer Gedanken machen, weil das halt auch wieder Kopf total voll ist und dass man das eigentlich irgendwie nicht vergleichen kann mit dem, was früher gewesen ist. Und so habe ich viel Sympathie mit Leuten, die mir sagen, wie das es einfach nicht geht, dass so manche Sachen nicht in ihr Leben hineinpassen, weil ich einfach weiß, wie das es tatsächlich so ist und dass es manchmal irgendwie ganz schön schwierig ist. Und ich würde gerne trotzdem mal irgendwie eine Lanze dafür brechen und sagen, dass es trotzdem echt super ist, die Zeit mit dem Herrn nicht zu vernachlässigen, ganz egal, wie viel man zu tun hat. Und hätte so drei Argumente dafür, warum der Glaube dennoch wichtig ist und warum es trotz viel Stress, den man manches Mal hat, wichtig ist, den Glauben weiterhin zu leben und sich mit dem Herrn auseinanderzusetzen. Und der erste Punkt ist, dass es ganz allgemein so ist, dass alles, was im Leben wichtig ist und alles, was das Leben lebenswert macht, ist hart umkämpft und wird teuer bezahlt. Die meisten Menschen leben in ganz vielen Bereichen mit einem schlechten Gewissen. So jeder von uns weiß, dass man ab einem gewissen Alter sich bewegen sollte. Und so viele Leute, irgendwie höre ich, die sagen, ja, ich weiß auch, ich müsste mal so ein bisschen Sport machen und irgendwie da 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag mir vor dem Computer sitzen, irgendwie, das macht den Rücken kaputt und ich habe auch schon Sehenscheidenentzündungen gehabt und ich weiß, ich müsste was dagegen machen, aber ich kriege es einfach nicht hin. Und das ist so eine Sache, unter der ganz viele Leute leiden. Die meisten Leute wissen auch irgendwie, dass es gut ist, sich gesund zu ernähren und dass es nicht so wirklich prickelnd ist, irgendwie schon irgendwie jede Menge Haribos zu essen und irgendwie dann noch ein paar Tüten Chips irgendwie vorm Fernseher. Und das wissen die meisten Leute, aber sie kriegen es auch irgendwie trotzdem nicht hin, sich gesund zu ernähren. Sei denn, dass dann irgendwann der Krebs vorbeikommt und der Arzt sagt, okay, irgendwie jetzt hast du die Wahl, entweder ernährst du dich gesund und hast dann vielleicht noch irgendwie 10 Jahre zu leben oder du machst weiter wie bisher, dann ist es nur ein halbes. Dann hat man ja schon irgendwie eine gewisse Motivation, wieder auch sein Leben zu ändern an so einem Punkt. Oder so eine andere Sache, irgendwie die meisten Eltern, wie die ich kenne, die berufstätig sind, sagen auch, es wäre eigentlich gut, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen und da ist schon wie so eine Entfremdung da. Aber man kriegt es doch irgendwie nicht hin, weil es teuer wäre, anspruchsvoll wäre, sein Leben an diesem Punkt zu ändern und da die Prioritäten mal so zu setzen, dass man in die richtige Richtung geht. Aber ich habe viele Geschichten gehört oder Interviews irgendwie gelesen mit Leuten, die im Sterben liegen und sich dann irgendwie nochmal über ihr Leben Gedanken machen. Und da ist tatsächlich irgendwie keiner bei, der sagt, auch wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen könnte, dann würde ich noch mehr arbeiten. Dann würde ich noch mehr Gas geben. Dann würde ich noch mehr Überstunden machen. Dann würde ich noch mehr irgendwie auf der Karriereleiter hochgehen. Das sagt irgendwie keiner. Sondern eigentlich, was sich so alle irgendwie so quer durch die Bank sagen, ist, wenn ich jetzt noch mal die Chance hätte, dann würde ich mehr Zeit mit meiner Frau verbringen. Dann würde ich mich mehr um meine Kinder kümmern. Dann würde ich mehr Zeit irgendwie einfach dafür einplanen, was zu machen, was mir lieb und teuer ist, was mir Spaß macht. Und dann würde ich irgendwie auf diesem Pferd irgendwie mehr aufsatteln. Das wären irgendwie dann jetzt meine Prioritäten. Und das sage ich mir auch irgendwie immer wieder mal, ne, dass es tatsächlich so ist, dass manche Sachen, die das Leben wertvoll machen, dadurch erkauft werden, dass man halt ein paar andere Sachen nicht macht. Und dass man irgendwie die Wertigkeit, die Wichtigkeit irgendwie der Dinge, die man so tut, irgendwie nochmal neu priorisieren muss. Und dass so im Stress irgendwie einiges davon total kaputt geht. Und es ist auf jeden Fall schon mal irgendwie vernünftig, sich zu sagen, ich möchte mehr Zeit mit den wichtigen Dingen zu verbringen. Und jetzt gerade bei frommen Leuten, bei denen es dann jetzt so an den letzten Gang geht, da hört man das auch irgendwie relativ häufig so, ich würde gerne noch mal mehr Zeit haben zum Beten. Ich würde gerne noch mal irgendwie vielleicht mehr Zeit nehmen, eine Bibelstunde, Schule zu besuchen oder irgendwas Geistliches zu machen. Und merke jetzt eigentlich erst viel zu spät irgendwie, dass ich viel zu wenig Zeit in meine seelische, geistige Entwicklung investiert habe. Und dass so dieser ganze spirituelle Aspekt meiner Persönlichkeit irgendwie hinten anhängt. Also es ist immer schwierig, irgendwie das Richtige zu machen. Und es ist unheimlich leicht, sich in Dingen zu verlieren, die im Grunde genommen total unwichtig sind. Und dazu gehört das Geistliche auf jeden Fall. Und das Zweite ist, habe ich jetzt mal genannt, irgendwie Entspannung will gelernt sein. Es sind so viele Menschen, wie die ich treffe, die das also wirklich buchstäblich irgendwie so sagen. Irgendwie, ich bin kaputt und deswegen hänge ich mich irgendwie vor den Fernseher oder mache ein paar Computerspiele, vergesse auch manchmal die Zeit darüber und verbringe halt eine Menge Zeit damit. Und ich habe jetzt mal heute nachgeguckt, so im Internet mal rauszukriegen, wie viel Zeit eigentlich der durchschnittliche Deutsche mit Fernsehen verbringt. Und es ist echt ein unheimlich hoher Zeitbetrag. Was würdet ihr schätzen? Wie viel gucken Deutsche pro Tag? 2,5 ist zu wenig. 5 ist zu viel. 4 ist super. Also es sind ungefähr 4 irgendwas Stunden. 222 Minuten sind das statistisch gesehen genau. Also 222 Minuten, wo man vor einer Kiste hockt und sich da irgendwas anguckt. Und da ist jetzt noch nicht irgendwie eingerechnet, was wir mit Computerspielen und mit ähnlichen Sachen so auf dieser Linie sind. Also man kann schon davon ausgehen, dass der normale Deutsche unheimlich viel Zeit mit diesem Gerät verbringt. Und das sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus jetzt irgendwie in einer christlichen Gemeinde. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat gar keinen Fernseher? Oh, sieht doch nicht so anders aus. Also ich habe keinen Fernseher und gucke von daher irgendwie ziemlich selektiv, wenn ich mir mal Serien angucke oder sowas, aber hänge jedenfalls nicht die ganze Zeit irgendwie davor. Und das Ding ist, Fernsehen entspannt tatsächlich kein Menschen, genauso wenig wie Computerspiele machen. Es klingt immer irgendwie so nett, irgendwie, ne, man ist da so passiv und hängt da irgendwie einfach rum, aber tatsächlich irgendwie wird die Birne ja total voll damit. Und man redet davon Reizüberflutung, und Reizüberflutung meint einfach, dass man viel zu viel in den Kopf aufnimmt, was man gar nicht mehr irgendwie verarbeiten kann. Es kommt dann nachher irgendwie in Form von Träumen vielleicht mal zurück, aber im Grunde genommen ist die Birne echt irgendwie so voll, dass sie gar nicht dazu kommt, mal so ein bisschen abzuschalten. Und im Grunde genommen ist Fernsehen irgendwie was total Gefährliches irgendwie für das seelische Gleichgewicht. Heißt nicht, dass man gar nicht fernsehen sollte irgendwie, aber irgendwie man kann es schon irgendwie auch mal ganz gut irgendwie beschränken auf, keine Ahnung, irgendwie ein paar Minuten am Tag ist glaube ich, schwierig, einen Film hin und wieder mal irgendwie gucken oder so, aber es sich auf jeden Fall bewusst aufnehmen, weil es tatsächlich irgendwie die Birne voll macht. Und was also wesentlich effektiver eigentlich ist, ist zum Entspannen, ist es zum Beispiel Zeit mit Freunden zu verbringen. Also mit anderen reden, das ist eine total entspannende Sache. Spazieren gehen, irgendwie nachdenken, irgendwie sowas zu machen, ist irgendwie wesentlich entspannender, als sich die ganze Zeit so berauschen zu lassen. Und wenn man da ein bisschen konsequenter mit umgehen würde, dann wäre da sicherlich irgendwie auch einiges so an der Zeit, die man für die wichtigen Dinge im Leben nicht mehr hat, wäre dann da zu kriegen. Und das würde natürlich auch wieder irgendwie so diesen ganzen Jesus-Bereich irgendwie betreffen, dass so diese Erkenntnis, dass es effektiver ist zu beten als Tatort zu gucken, dazu führen kann, dass man die Zeit halt wirklich irgendwie anders priorisiert und sich dann für seine spirituelle Seite mal mehr Zeit nimmt und da mehr rein investiert, statt sich selber Reiz zu überfluten. Da wäre also tatsächlich schon mal einiges zu machen. Aber das sagt natürlich immer noch nichts darüber aus, warum man sich dann gerade irgendwie Zeit für den Herrn nehmen sollte. Und das ist der dritte Punkt. Wie passiert sowas? Also Punkt 1 von 1. Keiner. Spiritualität ändert Perspektive. Ist eigentlich immer das Gleiche, wenn man sich mal irgendwie Zeit für den Herrn nimmt, egal ob man sie jetzt zu haben scheint, meint oder nicht, dann kommt eigentlich immer irgendwann so dieser Effekt, dass beim Beten sich die Perspektive ändert. So normalerweise dreht man sich die ganze Zeit um die gleichen Sachen und denkt immer irgendwie an Arbeit, an das Haus, das man noch bauen will oder das Haus, das man gerade gekauft hat oder das Auto, das kaputt ist und dreht sich irgendwie immer um diese gleichen Sachen. Aber wenn man mal anfängt irgendwie zu beten oder irgendwie Gottesdienste besucht und sich da irgendwie Predigten anhört und Gott anbetet, dann wird es eigentlich immer früher oder später kommen, dass die Perspektive sich ändert und man hat irgendwie einen ganz anderen Blick auf sein Leben. Und gerade irgendwie bei Leuten, die ein stressiges Leben haben, wird das irgendwie meistens der Fall sein, dass man irgendwann mal den Herrn hört und das Gefühl hat, ach, eigentlich ist das gar nicht so wichtig alles. Eigentlich ist das überhaupt nicht so wichtig, ob ich jetzt hier noch eine Beförderung kriege. Eigentlich ist das irgendwie gar nicht so wichtig, wie was mich hier alles irgendwie so interessiert und was mir so entscheidend vorkommt, ist eigentlich so im Lichte der Ewigkeit total egal. In 100 Jahren oder sagen wir mal in 300 Jahren, wenn deine Enkelkinder irgendwie auch alle tot sind, wird es da eh keiner mehr irgendwie dran erinnern. Irgendwie. Und das ist alles so eine zeitliche Sache. Und es kann unheimlich entspannend sein, einfach mal so von Gott die Ewigkeitsperspektive zu kriegen. Also beten, geistliches Leben hat immer irgendwie etwas damit zu tun, wie das ja wir einen anderen Blick auf die Dinge kriegen. Und jetzt ahne ich schon, dass vielleicht so der ein oder andere sagen wird, ja, aber das ist ein bisschen kurz gegriffen. Und das habe ich mir auch bei der Predigtvorbereitung gedacht. Denn es kommt natürlich jetzt sowieso ganz rechtfertigt der Eindruck oder der Einwand, dass ja jetzt auch nicht jeder irgendwie zu viel arbeitet und dass auch nicht jeder eine Familie hat, dass nicht jeder irgendwo im Karriere sich gerade befindet. Und dass nicht jeder sich jetzt mit den Gedanken wie ständig um solche Sachen dreht, sondern es gibt ja irgendwie auch noch andere Leute. Es gibt Leute, die nicht arbeiten, die keinen Job haben, die keinen Freund haben, die nicht verheiratet sind, die keine Kinder haben. Und was ist denn eigentlich mit denen? Und ich meine auch, mir das so beobachtet zu haben, also kann ich das nicht statistisch untermauern, aber ich glaube auch, dass es so ist, dass die Schere in Deutschland echt immer mehr aufgeht. Also auf der einen Seite hast du Leute, die arbeiten sich irgendwie zu Tode und kriegen dafür Geld. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die finden keinen Job irgendwie und sind arm. Und es ist nicht nur irgendwie, dass die einen wie das Problem haben, dass sie meinen, keine Zeit für Jesus zu haben, sondern es ist auf der anderen Seite eigentlich wie genau das Gleiche. Denn arbeitslos zu sein und gerade lange arbeitslos zu sein, ist eine Sache, die einen echt fertig macht. Und ich hoffe, dass es auch mal so ein Gedanke ist, der sich so langsam in unseren Köpfen auch mal festsetzt. Also ich habe das irgendwie mein halbes Leben gehört, wie das Arbeitslose immer irgendwie faule Leute sind irgendwie und die haben doch eigentlich den ganzen Tag irgendwie nichts zu tun und die könnten sich doch jetzt mit den höheren Dingen beschäftigen und die haben noch Zeit für geistiges Leben oder so. Aber das ist Quatsch. Also wer in einer kapitalistischen Gesellschaft lebt, in der es irgendwie auf Leistung ankommt, und der die Leistung nicht bringt, der wird immer irgendwie seelische Probleme davontragen. Es ist nicht möglich, irgendwo in einer Gesellschaft zu leben, wo alles um Geld geht und gut damit klarzukommen, dass man selbst kein Geld hat. Es geht auch nicht irgendwie, dass man in einer leistungsorientierten Gesellschaft keine Leistung erbringt und damit glücklich ist. Und deswegen kommt also in der Regel irgendwie davon ein Minderwertigkeitsproblem, irgendwie es kommen Schamgefühle oder was weiß ich was. Es kommen jede Menge schwierige Sachen irgendwie dadurch. Und man dreht sich irgendwie um diese Sachen ganz genauso sehr, wie die reichen und beschäftigten Leute sich um ihren Stress drehen. Und ich meine mittlerweile irgendwie, dass es tatsächlich für einen Arbeitslosen, also einen Langzeitarbeitslosen, schon eine Leistung ist, morgens früh aufzustehen und so seiner Dinge nachzugehen und nicht irgendwie jeden Tag irgendwie lange zu schlafen und sich immer mehr in diese Abwärtsspirale reinzudrehen. Und ich glaube, ich habe es vor Jahren, also es ist auch schon irgendwie, es war in Spanien damals, als wir in Spanien Freizeit gemacht haben, hatte ich es mal in einem anderen Zusammenhang quasi diesen Vergleich gehabt, dass sicherlich wie Dagobert Duck sich unheimlich viel um sein Geld dreht und er ist die reichste Ente der Welt und muss sich die ganze Zeit mit den Panzerknackern auseinandersetzen und macht sich Sorgen, dass die sein Geld klauen können und Klaas Kleber ist auch noch da, der Gott verhüte, der reichste Mensch, reichste Ente der Welt werden könnte und deswegen dreht er sich die ganze Zeit um seine Kohle. Aber auf der anderen Seite ist irgendwie sein Neffe Donald Duck da, der notorisch pleite ist und nie Geld hat. Und der dreht sich genauso um das Geld, nämlich um die Frage, wie kann er jetzt irgendwie seine Neffen dann wieder irgendwie zu ihren Fähnlein-Fieselschweif-Freizeiten schicken und wie kann er die Miete zahlen. Also die Leute, die alles haben, drehen sich darum. Die Leute, die nichts haben, drehen sich irgendwie genauso darum. Und man ist immer in diesen Kreisläufen drin und man muss immer irgendwie diese geistliche Möglichkeit auch haben, aus diesen Kreisläufen wieder auszubrechen. Und so vermute ich mal, dass jemand, der auf dieser Seite lebt und eben nicht den Stress hat, dass er, wenn er Jesus begegnet, vielleicht was ganz anderes hören wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Botschaft Jesu dann ist, hey, dein Wert ist nicht davon abhängig, was du einnimmst. Dein Wert ist nicht von der Leistung abhängig, die du bringst. Und kann sein, dass dir deine Familie das immer gesagt hat, dass es auf die Leistung ankommt. Aber ich glaube, Jesus wird immer dann irgendwie sagen, hey, du bist ein Mensch und das gibt dir den Wert. Du bist jemand, den Gott geschaffen hat, den Gott liebt und das gibt dir den Wert, nicht das, was du machst. Und so werden solche Leute auch irgendwie das brauchen, dass sie austreten aus diesem ewig gleichen Kreislauf, wo man sich immer irgendwie drum dreht und dass sie Gott begegnen und dass Gott ihnen etwas Neues sagt. Also letztlich kann sich das kein Mensch leisten, also kein Mensch zumindest, der mit Jesus lebt, kann sich das leisten, seine Zeit mit dem Herrn zu missachten oder irgendwie nicht einzuplanen, denn es ist einfach etwas da, was Gott uns geben möchte. Also es ist nicht ein Zwang, solche Zeit, sondern es ist tatsächlich etwas, womit Gott unser Leben bereichern will. Er will uns nicht eine Zeit wegnehmen, sondern er will uns was Neues dazugeben. Und jetzt ist es so, und das ist jetzt der letzte Punkt eigentlich dazu, dass die meisten von uns irgendwie unterm schlechten Gewissen leiden. Es gibt einfach diese vielen Dinge, von denen wir wissen, wir sollten es tun und wir tun das nicht. Und jedes Mal, wenn man daran denkt, dass man ja eigentlich irgendwie dieses machen sollte, dass man ja eigentlich irgendwie ein bisschen Sport treiben sollte, aber man schafft es halt irgendwie einfach nicht, kommt auf diesen Haufen so ein kleines bisschen Müll dazu. Und jedes Mal, wenn man dann daran denkt, ja eigentlich sollte ich doch in Gottesdienst gehen, aber ich kriege das auch wieder nicht hin und war schon 5 Wochen nicht da, ist es wieder irgendwie, dass man so ein bisschen Müll auf diesen Haufen wirft. Und mit der Zeit sieht das menschliche Herz dann total zugemüllt aus. Nämlich so. Und das ist so ein Gefühl, wie das, glaube ich, jeder Mensch kennt. Also jetzt mache ich auch nichts mehr mal mit aufzeigen, aber ich glaube, jeder von uns hat irgendwie sowas in sich drin, wo er meint, das hätte ich machen müssen, aber ich habe schon wieder versagt, ich habe es einfach irgendwie nicht hingekriegt. Und jeder Mensch hat irgendwie so dieses Gefühl, irgendwo nicht das Richtige zu machen und das nicht irgendwie zu tun, was eigentlich von ihm verlangt wird. Und ich finde es total traurig, dass es auch immer wieder mit Gott assoziiert wird, irgendwie, dass viele Leute einfach ein frommes, schlechtes Gewissen haben, weil sie das Gefühl haben, ja, in den Augen Gottes irgendwie bin ich nicht fromm genug, bin ich nicht heilig genug, bin ich irgendwas nicht genug, irgendwie meistens ist fromm oder heilig genug oder bin ich nicht motiviert genug, bin ich nicht radikal genug. Und man hat immer irgendwie so das Gefühl, irgendwie, dass Gott irgendwie derjenige ist, der unser Leben erschwert, eigentlich wieder durch, dass er noch ein paar Forderungen uns gibt, die mehr oder weniger unmöglich sind für uns durchzuführen. Und dass Gott also hinter vielen von unserem Stress steckt. Und ich frage mich, warum das so ist und ob man nicht auch einfach mal an einen Gott glauben könnte, der uns etwas geben möchte, statt uns etwas zu nehmen. Der uns die Last von den Schultern nehmen möchte, statt uns immer noch mehr zu belasten. An einen Gott, der vielleicht mehr Erbarmen hat mit uns als wir selber, der mehr Mitleid mit uns hat und mit unserem Versagen hat, als wir das selber haben. Und der uns eigentlich irgendwie aus Liebe etwas geben möchte, statt unser Leben eben noch komplizierter zu machen. Also kurz gesagt, ob es nicht einfach irgendwie auch mal möglich wäre, an einen Gott zu glauben, der meint, dass die Mühseligen und Beladenen zu ihm kommen können und er ihnen Frieden gibt. Und das ist so das Ende, irgendwie der Punkt, den ich eigentlich mir rüberbringen möchte, ist, irgendwie, dass die Zeit mit Jesus etwas total Wertvolles ist und dass Gott uns damit wirklich beschenken möchte. Und dass er uns nicht bestrafen möchte, irgendwie damit wir, also dass wir das jetzt irgendwie noch tun, sondern dass es sein Geschenk an uns ist, irgendwie, dass wir aus diesen Gedankenkreisläufen mal ausbrechen können. Dass sein Geschenk an uns ist, dass wir unser Leben mal von oben betrachten können, irgendwie statt irgendwie immer nur irgendwie in diesem Hamsterrad irgendwie rumzulaufen oder wie der Esel hinter der Möhre herzulaufen. Dass es einfach irgendwie der Herr uns erquicken möchte, uns erfrischen möchte, dass uns etwas Gutes geben will. Und ich glaube, wenn so dieser Gedanke irgendwie schon mal da drin sitzen würde, dass alles irgendwie, was man geistlich macht, irgendwie nicht irgendwie dazu da ist, irgendwie diesen Gott zu befriedigen, der es von uns haben möchte, sondern wirklich etwas ist, was gut für uns ist, was zu unserer Entspannung dient, was unser Leben bereichern sollte, dann wäre das irgendwie eine total schöne Sache. Und damit verabschiede ich mich und bitte euch nach vorne. Ich weiß, ihr seid schon vorne, aber noch irgendwie so einen Meter nach hinten wäre gut. Amen. Gibt es irgendwelche Beter hier? Dann könntet ihr euch nachher noch an die wenden. Thomas zeigt auf, also wer noch Gebet haben möchte, der kann gerne mit Thomas nachher beten und sprecht ihn einfach an. Tschüss.